Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales & Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und ich habe heute jemanden Besonderes wieder mal zu Gast, und zwar die Dina Uthmann von HubSpot. Dina selber hat jahrelang bei Meltwater.js gearbeitet, dann mal zwischenzeitlich bei Zenloop und jetzt, wie gesagt, Managerin bei HubSpot. Und ich freue mich, wir sprechen heute über das Thema First-Line-Manager bzw. First-Time-Manager, das ein sehr spannendes Thema ist, weil es mich ja damals auch selber betroffen hat, und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und wir darüber heute ein bisschen quatschen können, Dina. Willkommen. Ich
freue mich auch, dass wir uns endlich mal persönlich begegnen oder fast persönlich digital begegnen.
Das stimmt. Ja, wenn man beide in Berlin sitzt, eigentlich Schande, dass wir es noch nicht vorher persönlich geschafft haben, aber ich freue mich, dass du heute da bist und ja, auch das Thema, mega spannend. Erzähl doch vielleicht, bevor wir da einsteigen, einmal ganz kurz, ich habe jetzt so ein paar Namen ja schon genannt, wo du überall gearbeitet hast, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen was über deinen Background. Wie bist du im Vertrieb gelandet und wie war da so deine Reise bis heute?
Na, wie viele Vertriebler, nicht bewusst im Vertrieb gelandet, sondern eher zufällig reingerutscht. Ich habe ursprünglich Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaften studiert, wollte danach in die Beratung, weil mir alle gesagt haben, das ist so der Erfolgskick, genau. Nicht mal das, aber da kannst du erfolgreich werden, da kannst du viel lernen, und Geld war dann eigentlich eher so die sekundäre Komponente. Habe nach dem Studium, glaube ich, echt über 100 Bewerbungen geschrieben und nichts bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal eine Auszeit genommen, bin nach Spanien und dachte mir, okay, ich muss irgendwie herausfinden, wie ich einen Job finde. Also ich hatte echt massiv Existenzängste in der Zeit. So erster Job und irgendwie keinen Fuß fassen, auch viel Druck von zu Hause bekommen. Und dann habe ich immer gesagt, ich bewerbe mich jetzt auf alles und versuche einfach irgendwo irgendwas zu landen und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich in der einen Woche 2 Bewerbungen geschrieben, und zwar einmal an die AIDA und wäre da als, glaube ich, Auszubildende oder Traineeship quasi auf einem Boot, auf einem Schiff gewesen. Da habe ich sofort eine Absage bekommen, obwohl ich auch einige Jahre Gastro-Erfahrung habe. Das hat mich echt schockiert. Und die zweite, man muss dazu auch sagen, ich werde seekrank, das heißt, das wäre sowieso nicht die optimale Lösung gewesen. Und die zweite Bewerbung ging an Meltwater. Und ich habe es versucht zu verstehen, ich habe überhaupt nicht verstanden, was Meltwater macht. Am Ende ist Meltwater so eine Google News auf Steroids, also quasi für Enterprise-Unternehmen, Daten von extern verstehen. Und ich habe SaaS nicht verstanden, ich habe dein Produkt nicht verstanden. Die Stelle hieß International Management Trainee. Das klang natürlich super, super sehr cool special für eine Anfang 20-Jährige. Und ich dachte mir, ich bewerbe mich mal. Und ich habe, glaube ich, nach einem Tag schon einen Anruf bekommen. Ich bin mega schnell durch den Recruiting-Prozess, durch das Assessment Center. Und das war das erste Mal, dass ich nicht permanent Ablehnung widerfahren habe, sondern dass die alle total begeistert von mir waren und gesagt haben, du bringst super viel Drive mit und mega viel Energie und du willst es unbedingt schaffen und du kannst das vielleicht noch nicht, aber wir sind total happy, dir das beizubringen. Mega. Und damit bin ich in dem Job gelandet, habe auch erst in den ersten 4 Monaten dann verstanden, dass ich Sales mache in dem Job. Ja. Also eine typisch versteckte Sales-Rolle damals. Und hatte da auch echt einen ziemlich harten Start. Aber das Konzept bei Meltwater, das ist so ein bisschen das Schneeballsystem. Das heißt, die widmen sich Leuten, die noch keine Erfahrung haben, die aber gewillt sind und viel Drive und Elan mitbringen, das zu lernen, und geben ihnen dafür die Möglichkeit, quasi ähnlich wie bei so einem Schneeballsystem, wenn du dich schnell entwickelst und erfolgreich bist in deiner Performance, dann sammelst du erste Teamlead-Erfahrung und wir bilden dich aus zu einem erfolgreichen Teamlead und Manager. Und genau dadurch hatte ich dann auch sehr, sehr jung und früh, ich glaube mit Anfang 20, 22, 23 war ich meine erste Teamlead-Rolle und bin damit so quasi in nicht nur in Sales, sondern auch in Sales-Management reingerutscht.
Stark. Also ich finde es erstmal cool, dass wir noch eine Gemeinsamkeit haben, weil ich habe tatsächlich auf der AIDA gearbeitet, 6 Monate lang.
Nein!
Ich habe nämlich auch eine Hotelfachausbildung ursprünglich mal gemacht und dann gesagt, ich will erstmal raus aus Berlin und bin dann auf dem Schiff gelandet und habe 6 Monate Ausflugstickets an Bord verkauft, bevor sie mich dann auch in den Vertrieb wieder getragen hat. Ja, das ist schon mal lustiger Zufall wieder. Aber Meltwater, für die es nicht kennen, also ich habe auch fast nur Gutes gehört. Ja, ich glaube auch eine sehr, sehr gute Schule, die da fahren, gerade was Vertrieb angeht. Jetzt hast du gesagt, eigentlich cooles Konzept, wenn du da Gas gibst, dann wirst du automatisch Manager. Du warst damals Anfang 20. Wie war denn das für dich so, als du das erste Mal dann Teamverantwortung bekommen hast?
Also ich glaube, für die damalige Zeit war der Moment, als ich befördert wurde zum Manager, zum Teamlead, ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war wirklich
vor Freude,
das war
oder das, aus Angst?
Vor Freude. Okay. Das war wirklich, ich habe so gekämpft. Also dieser Einstieg in den Vertrieb war für mich massiv hart. Ersten 6 Monate keinen einzigen Deal geclosed bei einem recht transaktionalen Business, wo eigentlich in den ersten Monaten schon Deals erwartet wurden. Bin in einer recht großen Gruppe gestartet, die alle irgendwie ihre Erfolge hatten und ich hing komplett hinterher. Ich dachte auch, dass ich nach der Probezeit gekündigt werde und das, nachdem ich sowieso so Schwierigkeiten hatte, einen Job zu bekommen. Das heißt, das war echt hart und dann irgendwann mal lief's und dann war ich im Flow und dann war es für mich wirklich nur dieser Kampf, ich will Teamlead und Manager werden. Das ist so the holy grail, wo ich hin möchte und was mir dann auch sagt, dass ich es geschafft habe. Was für mich quasi damals so ein Endpunkt war, das ist das Endziel. Wenn ich das geschafft habe, habe ich es geschafft. Und am Ende des Tages ist das eigentlich wirklich der Anfang der Reise. Das war mir, glaube ich, damals noch nicht so ganz klar. Aber als ich dann diese Beförderung bekommen habe, Zeitpunkt war auch relativ überraschend dann bei einem Event. Da bin ich echt in Tränen ausgebrochen, weil es war für mich so bedeutsam und so cool, dass es klappt. Und dann war ich in dieser ersten Teamlead-Rolle und dann haben wir erstmal keine Hires gefunden. War auch eine Zeit, wo es massiv schwer war, Sales zu hiren. Das ist knapp 10 Jahre her. Da waren es ja doch nochmal andere Zeiten, wo Sales nicht so präsent war und noch ein deutlich negativeres Stigma hatte als heute. Und wir haben halt 3-4 Monate keine Leute gefunden. Und das war der erste Reality-Hit. Das hat mich schon massiv frustriert, weil ich mir dachte, ich habe meinen Teil geliefert, ich habe meinen Umsatz gebracht, ich habe meine Deals geclosed, ich habe mein Prospecting erledigt und so mein Versprechen war, dass ich jetzt Teamlead werde und ein Team managen kann und Management lerne. Warum kriege ich das jetzt nicht? Und ich muss echt sagen, da war ich, glaube ich, echt ein Pain in the Ass, weil ich habe nicht akzeptiert dieses Motto Control the Controllables, sondern ich wollte die unkontrollierbaren Sachen kontrollieren. Es ist mir jetzt egal, dass es nicht funktioniert. Ich möchte jetzt ein Team haben. Und das war, glaube ich, die erste harte Erkenntnis. Du kannst im Management deutlich weniger kontrollieren, als du es als Individual Contributor kannst. Und du musst lernen, damit umzugehen und einen Weg zu finden, entweder irgendwie kreative Wege drumherum zu finden, aber an allererster Stelle auch mal so deinen eigenen Druck, deine Unzufriedenheit zu managen und da irgendwie so ein Level an Balance mit dir selbst zu finden in der Sache.
Ja, ich find's spannend, weil ich glaube, der Unterschied bei uns beiden ist, dass ich war ähnlich wie du, glaube ich, immer recht viel Drive gehabt, auch im Vertrieb, wollte auch immer irgendwie irgendwann mal Manager werden. Bei mir hat es dann halt fast 10 Jahre gedauert oder über 10 Jahre gedauert, bis es dann passiert ist. Einfach weil ich nach meistens 2 Jahren irgendwie, also genau wie du sagst, Control the Controllables, meistens dann dieser Spot einfach nicht frei war in dem Unternehmen, wo ich drin war. Und ich dann irgendwann gesagt habe, gut, dann wechsle ich halt und gehe wieder woanders hin. Und dadurch hatte ich halt relativ viel Fluktuation, alle 2-3 Jahre wieder einen neuen Job angefangen. Und dann bei Pleo ja wirklich auch erst, AI, dann Teamlead, dann Manager und dann recht kurzer Zeit auch. Aber deswegen finde ich es spannend, bei dir war es ja genau umgekehrt. Du warst halt ja eigentlich am Anfang deiner Karriere noch und hast dann relativ früh diese Verantwortung übertragen bekommen. Hast jetzt gesagt, dann hattest du erstmal kein Team. Auch das ist, glaube ich, eine Challenge für sich, genau wie du beschreibst, kennen, glaube ich, auch einige. Aber was war denn, also dann kam ja irgendwann der Punkt, wo du Leute in deinem Team hattest. Was war, also wie war das vielleicht auch anders zu der eigentlichen Rolle, die du vorher ausgeübt hast? Weil ich glaube, das ist immer so ein Punkt, den viele noch nicht, also woher auch, also aber noch nicht wissen können, ist, wie ist es denn eigentlich dann, Führungskraft zu sein? Weil am Ende ist meistens ja der Fall, dass eher die Top-Performer dann auch befördert werden. Wie war das für dich damals?
Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, bei Meltwater zu schauen, weil bei Meltwater hast du eigentlich so einen guten Zwischenschritt. Das ist ganz gut gemacht. Du bist halt erstmal Teamlead, du hast dann eine reduzierte Quote, du hast weiterhin eine eigene Quote, aber eine reduzierte. Kriegst in der Regel 1 oder 2 New Hires, die ja komplett blank sind, die nichts mit Vertrieb zu tun haben und die du erstmal von Scratch ausbildest.
Also Buddy-System, ne?
Genau. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz guter Soft-Start in dieses Teamlead-Thema, weil du übernimmst eine gewisse Verantwortung für die Leute, aber du führst zur Hälfte immer noch deinen eigenen Job aus und du driftest nicht zu weit ab in eine komplett neue Rolle. Wenn du wirklich eine reine Managerrolle annimmst, also wenn wir jetzt mal den Schritt weitergehen, als ich bei Zenloop war und da als Head of Sales den Gesamtvertrieb übernommen habe, das war Reality Hitting Hard. Also das war wirklich mit Vollgeschwindigkeit gegen eine Wand rattern. Das hat echt einige Herausforderungen mit sich gebracht. Und ich habe anfangs da, am Ende des Tages war so ein bisschen Zufall oder Opportunity, dass der Head of Sales gegangen ist. Ich hätte eigentlich Team Lead Sales sein sollen bei Zenloop. Head of Sales war dann weg. Es gab keine Alternative. Dann habe ich gesagt, was sollen wir denn machen? Ich übernehme jetzt einfach so lange, bis wir jemanden haben. Es hat halt dann 2 Jahre gedauert, bis eine seniorige Person eingestellt wurde. Und das fand ich, das war krass, weil anfangs bin ich mit der Intention reingegangen, ich mache das genauso wie bei Meltwater. Ich close erstmal selber, weil damit ich die Leute ausbilden kann, muss ich selber alles wissen. Ich muss das Wiki sein, ich muss jede Frage beantworten können. Und habe quasi versucht, parallel quasi eine AI-Rolle zu füllen, mir selbst beizubringen, wie mache ich hier Sales und Vertrieb und die ersten Deals closen, damit ich quasi die Credibility bei meinem Team damit gewinne. Dann habe ich ein SDR-Team von 4 Leuten gehabt, ein AI-Team von 4 Leuten und dann war ich ja auch Teil des Leadership-Teams, also quasi in Abstimmung mit dem Head of CSM, mit Accounting, mit dem CEO und so weiter, mal zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin, was für Ziele sollten wir setzen und so weiter. Eigentlich 3 Rollen parallel gefüllt und ich bin keiner dieser Rollen gerecht geworden. Und das war, glaube ich, meine härteste Realisierung. Du machst halt als Manager nicht mehr nur diese eine Aufgabe, sondern du hast ziemlich viele Aufgaben inne. Das heißt, die wichtigste deiner Skills ist priorisieren und delegieren. Weil bevor du alles halbherzig machst und schlecht machst, mach lieber eine Sache richtig gut und dann hat sie seinen Effekt. Ja.
Absolut. Ich fühle das total, weil bei mir war auch das Thema Time Management ist, glaube ich, ja, das erwartet man einfach auch nicht. Ne? Ich glaube, also zumindest war es bei mir so und ich denke, so geht es vielen anderen auch, so dieser Gedanke, wenn ich erstmal Manager bin, dann habe ich ja andere Leute, die die Arbeit für mich machen, so in der Art. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Irrglaube, weil am Ende bist du nachher für alles verantwortlich und jeder hat irgendwas und möchte was von dir. Und ich, also du hast jetzt 4 gesagt, 4 SDRs, 4 AEs, bei mir waren es auch 7 Leute im Team. Muss man ja überlegen, wenn man mit jedem eine Stunde ein One-on-One hat, dann bist du ja schon mal einen Arbeitstag los. Ja, also das heißt, es geht wirklich schnell. Dann hast du noch die Management-Meetings. Also das war das, was mich tatsächlich eher dann auch mittelfristig gestört hat an der Rolle, war, dass ich oft Tage hatte, wo ich 8 Stunden lang Zoom-Meetings hatte. Und dann am Ende des Tages eigentlich nichts proaktiv bearbeitet habe, zumindest gefühlt, und mich manchmal gefragt habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Impact, den ich jetzt hier gerade erzeugen kann, ja, weil du sprichst den ganzen Tag mit Menschen, aber hast halt eigentlich keine Hands-on Arbeit erledigt. Ging das dir auch so oder hast du, sag ich mal, waren das andere Challenges?
Gegenfrage, wie bist du denn in der Situation damit umgegangen?
Ich habe versucht, dann irgendwann die Termine also auf verschiedene Tage zu verteilen. Am Anfang dachte ich, ich muss alle meine One-on-Ones am Montag machen, damit ich dann quasi den Rest der Woche wieder anders supporten kann. Irgendwann habe ich es halt auf die Woche verteilt und gesagt, okay, du bist Mittwoch, du bist Dienstag. Und dann vor allen Dingen, du hast jetzt von Delegieren ja gesprochen, versucht auch einfach Verantwortlichkeiten abzugeben. Ja, ob das jetzt ist, einer ist verantwortlich für unser Demo-Environment, der quasi den anderen beibringt, wie die Demo funktioniert. Es gab jemanden, der, wir hatten ja eigentlich auch, willst du natürlich als Manager auch coachen, ja? Du willst ja reingehen und irgendwie sagen, okay, wir machen Demo-Coaching beispielsweise. Dafür brauchst du aber auch erstmal Zeit, dir die Demos anzuschauen oder halt mit dabei zu sein, ja? Deswegen haben wir irgendwann so Tandems eingeführt, angesagt, 2 Leute, ein Senioriger, ein Junior AE, gehen quasi zusammen ins Sparring und geben sich gegenseitig Feedback, ja? Und dann bin ich ab und zu halt mal mit reingesprungen, aber dadurch konntest du natürlich trotzdem das Team fördern und fordern, ohne dass du immer konstant überall mit dabei sein musstest. Und ich glaube, das war das, was ich dann mit der Zeit für mich gelernt habe, ist, wie wichtig es ist, einfach auch Verantwortung abzugeben.
Das ist wahnsinnig schwer. Ich kann mir vorstellen, auch so bei Gründern, Gründerinnen, wahrscheinlich noch viel schwerer, wenn das dein eigenes Baby ist und du plötzlich Sachen abgeben musst und die andere Person, die du es abgibst, wird es nie genauso machen wie du. Aber das ist vielleicht auch gut. Die wird halt andere Fehler machen als du, aber die wird auch einige Dinge besser machen als du. Und ich glaube, das Wesentlichste ist, lieber macht eine Person, am besten eine Person, der du vertraust, anders, aber sie macht's und sie kümmert sich drum, als wenn du all deine Aufgaben irgendwie zu 60% erledigst. Das wird der Sache halt auch nicht gerecht.
Ja. Was ich noch spannend finde, Dina, weil das ist ja auch ein Thema, denn ich war ja auch bei euch bei HubSpot schon mal im Podcast bei dem Jörg. Liebe Grüße gehen raus. Und da haben wir tatsächlich über ein ähnliches Thema gesprochen, nämlich einen LinkedIn-Post, den ich irgendwann mal abgesetzt habe. Und zwar, warum gibt es eigentlich keinen Führerschein für Führungskräfte? Ja. Das heißt also wirklich die Frage, wie war das bei dir damals? Hattest du eine Art Ausbildung? Also hat dir irgendjemand beigebracht, was du dann zu tun hast als Manager? Oder war das einfach so, here you go, das ist jetzt dein Titel, viel Glück?
Also beim Meltwater habe ich so ein bisschen Training oder bekommt man ein bisschen Training am Anfang so mit diesem ganzen Buddy-System, aber es ist halt, wie gesagt, es ist keine richtige Managerstelle, sondern es ist eher eine Buddy-Rolle, eine erste Teamlead-Rolle, die man hat, eine Anstoßrolle. Und da habe ich dann auch gemerkt, sobald das Team größer wurde, bin ich da auch echt an meine Grenzen gekommen. Und das, glaube ich, das war auch eine Sache, die Meltwater in den letzten Jahren verbessert hat, weil sie da gemerkt haben, da setzen wir zu wenig auf Training der Manager. Wir machen alles, um die Reps erfolgreich zu machen, weil das bringt uns ja Umsatz rein. Aber ja, dass wir in die Manager investieren müssen und auch in die Director, die diese Manager managen, da wurde damals noch zu wenig Fokus drauf gelegt. Bei Zenloop, das war ja dann als Head of Sales so meine erste richtige Führungsrolle, wo ich mal wirklich alleine Verantwortung für ein Team hatte. Und das war, glaube ich, auch das Harte. Da habe ich wirklich nur mit kaltem Wasser gelernt, weil ich hatte niemanden über mir. Das sind beides B2C-Founder, ehemalige, die haben davor Flaconi aufgebaut. Das heißt, die bringen auch keine B2B-SaaS-Erfahrung mit. Und ja, dann habe ich in der Zeit mir mein Vorgänger, Felix Schlenter, Grüße gehen raus, einen sehr guten Rat gegeben und meinte, bau dir ein externes Netzwerk auf. Hol dir von denen, also wenn du keine Person da hast, dann hol dir die Person und bau sie dir auf, die dir Input und Rat geben können. Und das war, glaube ich, eine der besten Ratschläge, die ich bekommen habe, die ich damals für sowas mega Irrelevantes gehalten habe, um ehrlich zu sein. Ich mir dachte, dieses Netzwerken, das wird irgendwie irgendwer wird betont, aber es übrigens ist halt auch nur nice to have. Aber am Ende des Tages hat mich das echt gerettet, weil ich mit vielen Leuten, mit André, den wir quasi auch als gemeinsam in Kontakt haben, immer wieder mal ausgetauscht habe und gefragt habe, hey, diese und jene Herausforderung habe ich gerade. Wie gehst du damit um? Und entweder sind das Leute, die es selbst schon gemeistert haben oder die es von wem anders gelernt haben. Und bevor du deine Fehler 10-mal selber machst, lern von den Fehlern, die andere schon gemacht haben und das, absolut, was die herausgefunden haben. Und du minimierst deine Fail-Quote sozusagen. Und ich glaube auch allein, sich auszutauschen und zu verstehen, hey, das, was gerade passiert, ist normal. Das ist halt der Prozess. Und das ist super frustrierend, aber es geht uns nicht anders. Das hat mir echt mega gut getan. Aber es war trotzdem in diesen 2 Jahren, Zenloop war es echt viel kaltes Wasser, viel auf die Schnauze fallen und dann möglichst schnell wieder aufstehen, davon lernen, weiter versuchen. Und das war eine harte Zeit, aber ich muss auch echt sagen, ich bin mega dankbar dafür, weil den Raum dafür zu bekommen, das auszuprobieren, das ist natürlich mega wertvoll.
Absolut, absolut. Aber kann ich wieder komplett nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dieses Thema Netzwerken, und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt ja den Artist Circus aufbauen, und drumherum solche Communities wie den Revenue Leadership Roundtable, ist genau die Dinge, die ich damals nicht hatte in meinen Rollen, die mir gefehlt haben, möchte ich jetzt eigentlich gerne anderen geben. Und deswegen finde ich es toll auch zu sehen, dass bei diesen Roundtables wirklich tolle Gespräche entstehen. Und du hast schon gesagt, oft jedes Problem, was du in deiner Rolle hattest, hatte irgendjemand anders auch schon mal. Und selbst wenn er es nicht gelöst hat, hat er vielleicht einen anderen Blickwinkel für dich. Und das hilft dir ungemein, einfach auch nochmal seine Perspektiven zu erweitern.
Auch die Community SDRs of Germany, also als ich gesehen habe, dass die da im Aufbau ist und dachte mir, mega coole Idee, weil es gibt mittlerweile auch so viele SDRs und sich da mal, das ist halt in der Regel so der erste Einstieg in Sales, das ist ein ultra tougher Job. Und da so eine Community zu haben über die eigene Firma hinweg und sich auszutauschen, voneinander zu lernen und sich zu unterstützen, mega wertvoll.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, dass das zumindest so, früher waren Netzwerk-Events halt da, um Kunden zu gewinnen. Ja, da bist du hingegangen, um irgendwie zu prospecten und irgendwie Leute voll zu quatschen und neue Leads zu sammeln. Aber ich glaube, dieser Gedanke zu sagen, ich gehe jetzt auf so ein Event, um mich einfach mit anderen Menschen in der gleichen Rolle auszutauschen, das hat es lange halt nicht gegeben. Und ich glaube, das kommt jetzt gerade so ein bisschen über die letzten Jahre, gerade im SaaS-Sales, dass die Leute wirklich das einfach auch feiern, sich auszutauschen und ihre Netzwerke früh anfangen aufzubauen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine der wertvollsten Sachen, die man im Vertrieb machen kann.
Ich glaube, eine Erkenntnis, die ich noch habe, ist, ich glaube, früher habe ich mir ziemlich schwer getan, um Hilfe zu bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, so in der ersten Managerrolle, man fühlt sich absolut inkompetent, aber man möchte das nicht zeigen. Und deswegen hat man Angst zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht oder ich struggle gerade damit oder ich weiß nicht weiter. Das war, glaube ich, auch so eine Hürde, die ich hatte, mich mit einem Netzwerk auszutauschen, mit einer fremden Person zu sprechen und zu sagen, wenn sie erzählt, wie erfolgreich sie ist, hey, bei mir läuft es gerade nicht so gut und ich weiß irgendwie nicht weiter. Kannst du mir erklären, wie du damit umgehst oder warst du schon mal in so einer Situation? Und das ist, glaube ich, was ich in den letzten Jahren um 180 Grad geändert habe. Und gesagt, ich mache mich nackt vor Leuten. Ich sage alles, was mir im Kopf rumschwirrt, weil jeder hat irgendwelche Probleme und Herausforderungen. Und in der Regel, sobald du als erste Person dich öffnest, öffnet sich dein Gegenüber auch. und traut sich darüber zu reden. Und man connectet viel tiefer über diese gemeinsamen Herausforderungen, die man hat, und kommt zu so viel mehr Outcome. Und am besten versucht man es eben einfach zumindest mal. Und du hast nichts zu verlieren. Und das ist, glaube ich, echt nochmal eine Sache, die vor allem in so einer First-Time-Manager-Rolle super wichtig ist, sich einfach mal einzugestehen, wenn man Sachen nicht hinbekommt oder nicht versteht oder wo man sich nicht sicher ist. Und da auch vor den Reps nicht so eine falsche Confidence zu zeigen, sondern auch mal echt zu
das
sagen,
hey, ich, ganz ehrlich. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich glaube, nicht nur vor anderen extern, sondern tatsächlich auch dieses Authentic Leadership, also wirklich auch nach innen rein, zum eigenen Team gegenüber auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, ja, oder wie du sagst, keinen falschen Stolz an den Tag legen. Ich glaube, das fand ich auch eins der eher schwierigeren Sachen dann irgendwann auch mal sich selber einzugestehen, wenn man mal nicht die richtige Antwort hat einfach, ja. Das muss man auch lernen.
Das ist gerade eine Herausforderung, weil jetzt bin ich bei HubSpot das erste Mal in der Sales-Manager-Rolle, wo ich nicht davor selber geclosed habe bei der Firma. Anfangs bin ich mit ähnlichem quasi Mindset wie bei Zendloop reinkommen, sagen, ich will erstmal verstehen, wie man closed. Und dann hat mein Director mir gesagt, nee, mach das mal nicht. Weil du wirst zu lange brauchen, um da richtig reinzukommen. Und du verlierst zu viel Zeit. Konzentriere dich auf deinen Job. Manager. Führe das Team. Aber kümmere dich nicht darum, den Job selbst umsetzen zu können. Du kannst Buddies im Team aufsetzen für deine New Hires, die dich dann gegenseitig unterstützen. Aber du musst nicht alles wissen. Und das ist was mir echt immer noch ein bisschen schwer fällt. Also ich habe mich darauf eingelassen und ich glaube, ich bin auch zu 100% überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Aber es ist trotzdem immer wieder hart, wenn man dann merkt, du würdest so gern die Antworten auf Sachen haben und helfen und schneller und tiefer helfen, aber du musst einen anderen Weg gehen und zwar eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe leisten und die Reps eher darauf hinweisen, an welcher Quelle findest du diese Information oder wen kannst du fragen, wer ist die beste Person, um das herauszufinden und die Leute da eher, ja, wie gesagt, zur Selbsthilfe befähigen, als ihnen die Lösung zu liefern. Und ich glaube, das ist auch echt nochmal ein ziemlicher Gamechanger so in der Führungslehre.
Ja, finde ich super, dass du das ansprichst, weil da hatte ich auch ein längeres Gespräch. Auch wir hatten auch ein Enablement-Team damals bei Pleo und da hatte auch der Manager vom Enablement damals auch gesagt, deine Aufgabe ist nicht alle Probleme für dein Team zu lösen, sondern ihnen halt den Weg zu zeigen und sie selber auf die Idee, also auf die Antwort kommen zu lassen. Und das hat auch schon nochmal was im Kopf verändert dann am Ende. Deswegen finde ich super, dass du das ansprichst. Jetzt hast du ja gerade schon von HubSpot gesprochen. Was mich noch interessieren würde, du bist ja dann von einer Head of Sales Rolle, wo du ja wirklich den gesamten Bereich verantwortet hast, jetzt wieder in eine Frontline Sales Manager Position, wo du ja eigentlich wie so eine Sandwich Position hast, von oben und unten gewechselt. Du hast jetzt gesagt, deine Aufgabe ist das Team zu managen. Was ich jetzt nochmal spannend fände, für die Leute, die das halt vielleicht anstreben, was sind denn so die Aufgaben eigentlich dann in dem Bereich? Also um was kümmert man sich dann eigentlich als Frontline-Sales-Manager und was ist dann im Grunde genommen auch anders als Head of Sales? Also wo liegen da so die Unterschiede?
Ja. Also am Ende des Tages, ich glaube, eine Sache ist gleich. Als in beiden Positionen ist deine Hauptverantwortung, du stellst sicher, dass der Umsatz reinkommt, der geforecastet oder geplätscht ist. Also was auch immer an Jahresumsatz reinkommen soll, du stellst sicher, dass er reinkommt. Der größte Unterschied, würde ich sagen, ist, wie viel Gestaltungsfreiraum und Verantwortung du hast. Und das hat seine Pros und Cons. Als Head of Sales startest du vor allem bei einem Series A Startup fast auf einer weißen Seite. Da ist nicht viel da. Du hast kein Enablement-Team, du hast kein Sales Operations, du hast kein perfekt ausgefülltes CRM, du hast auch nicht 100 Reps, bei denen es schon bewiesen wurde, dass das Ganze funktioniert, sondern du musst so viele verschiedene Variablen beeinflussen und checken und herausfinden, wenn es nicht funktioniert, woran liegt es, warum funktioniert es nicht? Sind es die Reps, ist es das Enablement, ist es das Businessmodell vielleicht, ist es Pricing, ist es das Produkt? Also es sind so viele Variablen, die es zu evaluieren gibt und das macht den Job echt massiv stressig. Also ich hätte schon nochmal Bock auf Series A, aber ich glaube, dafür würde ich mir nochmal ein paar Jahre Erfahrung geben, um da besser mit dem ganzen Druck und dem Stress umgehen zu können, weil du brauchst schon einiges an Wissen, um diese Variablen gut verstehen und kontrollieren zu können. In der Managerrolle.
Ich glaube, ganz kurz darauf einzugehen, weil ich glaube, das unterschätzen halt sehr, sehr viele. Ne? Ich will den Titel, ich will Head of Sales werden. Aber was heißt dann das eigentlich auch für Verantwortung zu übernehmen? Weil am Ende ist die Rolle ja eine der Key-Positionen im Unternehmen. Ja? Wenn du da versagst, in Anführungsstrichen, hat das halt echt einen Impact auf die gesamte Organisation, wenn nicht genügend Revenue reinkommt am Ende.
Ja, und das daran hängt zum Teil ein großer Anteil an Jobs auch. Also wir sehen es ja gerade, wie viele Firmen auch insolvent gehen, wie viele Startups insolvent gehen. Also es ist schon viel Druck, der damit dranhängt. Genau, in der Managerrolle würde ich sagen, da sind halt 9 von 10 Variablen, da kümmert sich wer anders drum. Es gibt Leute, die sich darum kümmern, herauszufinden, wo ist der perfekte Product Market Fit, was für ein Total Addressable Market haben wir eigentlich, wie sollten Ziele definiert und aufgesetzt sein.
Ja.
Es gibt zig Reps und andere Manager, die in der gleichen Region das Gleiche machen. Das heißt, du hast Vergleichsmöglichkeiten, du weißt, wie viel ist eigentlich möglich und rausholbar. Du hast Best Practices, von denen du lernen kannst. Also du musst nicht alles neu erfinden, du musst dich nicht um alles kümmern, sondern du musst eigentlich nur die richtigen Dinge einholen, lernen, verstehen, um daraus sozusagen das Beste rauszuholen. Das heißt, viel weniger Verantwortung. Du kümmerst dich wirklich nur um die eine Variable und das sind die richtigen Leute, die in uns einholen. Das heißt, einmal Hiring, sicherzustellen, dass du die richtigen Leute, dass du verstehst, wer sind eigentlich die richtigen Reps für diesen Markt, für die aktuelle Stage der Firma. Was möchte ich bei denen sehen? Wie finde ich das in dem Bewerbungsprozess möglichst gut heraus?
Ja, auch mega guter Punkt.
Dann diese Leute gut zu halten, also die guten Leute, also nicht vielleicht nur mal einen Schritt zurück, wenn ich die hire, sehr hartes Territorium, aber in den ersten 6 Monaten die Entscheidung zu treffen, bleibt die Person oder bleibt sie nicht. Und wenn du in der Zeit herausfindest, dass es nicht die richtige ist, die Stärke zu haben, zu sagen, die Wege müssen sich trennen. Das ist ein hässliches Thema, aber das ist Teil von Management. Weil wenn du die Person dann 2-3 Jahre mitträgst und es nicht funktioniert, dann machst du wirklich Umsatzverlust damit.
Ja. Ist genau. Super spannend, weil ich glaube, ich habe ja die Managerrolle bei Play auch nur in Anführungsstrichen knapp ein Jahr gemacht. Ja, das heißt also ja auch jetzt nicht der wahnsinnig erfahrene Manager dann am Ende gewesen, aber das sind genau die Punkte, wo ich dann auch gemerkt habe. Also einmal das Thema Hiring ist, wie finde ich überhaupt raus? Also gerade bei Vertrieblern, die sich ja oft dann auch gut verkaufen können, wer wirklich ein guter Vertriebler ist. Und dann, und das ist, glaube ich, dann noch eher noch eine Herausforderung für mich gewesen, eher auch zu sagen, also ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ja. Ich versuche halt eigentlich immer mit jedem irgendwie eine positive Beziehung aufzubauen, auch gerade mit dem Team. Aber dann halt auch mal, wenn es halt nicht gut läuft, auch mal mit der Faust auf den Tisch entsprechend zu hauen und auch mal zu sagen, ey, das muss ich jetzt ändern, sonst haben wir ein Problem. Das ist mir halt echt schwer gefallen, habe ich gemerkt. Und dann nehmen die Leute dich natürlich auch nicht ernst in der Rolle, ne? Das heißt, glaube ich, auch ein Punkt so, habe ich die Möglichkeit oder bin ich überhaupt dafür geeignet, auch beide Rollen irgendwo, also Good Cop, Bad Cop irgendwo ein Stück weit einzunehmen, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, das ist halt echt was ich sehr unterschätzt habe, weil ich gedacht habe, okay, du kannst immer der Good Cop sein, aber ich glaube, meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Also du musst halt als Manager schon in der Lage sein, wirklich halt auch dazu zu unterscheiden.
Und das Ding ist, du hast es ja vorhin gesagt,
ist eine
Sandwich-Rolle. Absolut, ich glaube, hörst du mich noch gut?
Ich höre dich, ja. Alles gut.
Okay, ich glaube, es war gerade eine Internetstörung.
Oh gut, ich kann nicht rauscutten später.
stimme dir zu 100% zu. Das war ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast, mit dieser Sandwich-Rolle. Ja. Du hast jetzt in der Größe bei HubSpot zum Beispiel, ich habe nicht viel zu sagen, wenn es um die Organisation, ich habe gar nichts zu sagen, wenn es um Organisatorisches oder Produkt
schon, ja?
Oder Quotas oder sonst irgendwas zu gehen. Also bestimmte Dinge werden vorgegeben. Und wenn sich zum Beispiel die Firma mal entscheidet, wir machen einen Markt zu und wir müssen die Bediener, du musst die Hälfte deines Teams entfernen, dann ist das nicht meine Entscheidung. Da habe ich kein Mitspracherecht. Da habe ich natürlich als Head of Sales in einem Startup deutlich mehr Spielraum, auch selbst Entscheidungen zu treffen. Aber in dieser Sandwich-Rolle bekommst du den Druck von oben, dir werden Sachen vorgegeben und du hast natürlich die Frustration und den Druck von unten, was müsste alles anders sein, damit das besser funktioniert für uns. Und du wirst niemals in allen Situationen die nette und freundliche und harmoniebedürftige Person sein können. Du musst harte Entscheidungen treffen, du musst priorisieren, was auch heißt, du musst einige Sachen hervorheben und andere Sachen vernachlässigen. Du musst Nein sagen und du musst, wenn Dinge nicht funktionieren, auch Entscheidungen treffen, die hart sind. Und das war für mich, glaube ich, auch eine ziemlich harte Erkenntnis, zu merken, das, was ich mir damals mit Anfang 20 vorgestellt habe, wie toll und erfüllend es ist, ein Manager zu sein, das war Reality hitting hard in den letzten Jahren. Okay, der Manager-Job und vor allem so Mittelmanagement ist ultra tough. Ich finde es immer noch mega rewarding. Ich liebe den Job. Ich will ihn auch nicht aufgeben. Ich habe mich da total drin gefunden. Aber die Erkenntnis, es ist ein ziemlich harter Job. Und ich glaube, man muss selbst auch irgendwie viel so auf sein seine eigene mentale Gesundheit achten. Wie gehe ich mit Stress und Druck um? Letztens erst mit meinem Director drüber geredet. Egal, wie gut du darin bist, den Druck und Stress zu verbergen, kein Mensch der Welt kann das komplett verbergen. Die Reps merken das, dein Chef merkt es. Man verhält sich immer ein bisschen anders, wenn man unter Druck steht. Und das löst natürlich was aus. Und ich glaube, das sind so die Schattenseiten, die man, mit denen man dann auch gut zurechtkommen muss, wenn man sagt, man möchte den Managerweg gehen.
Ja, ich finde es aber schön, wir haben jetzt viel über Herausforderungen gesprochen, dass du jetzt eben gerade auch gesagt hast, es ist halt auf der anderen Seite auch sehr rewarding und ich glaube, das ist halt auch was, was ich gerne nochmal hervorheben möchte, es ist nicht alles schlecht als Manager, ja, sondern es kann halt tatsächlich echt super viel Spaß machen. Also du hast es gerade schon gesagt, ich kenne mich zum Beispiel super gerne daran zurück, wenn dann halt ein Mitarbeiter von dir einen riesen Deal closed und du halt einen Teil dazu beigetragen hast und dann diese Dankbarkeit dann auf dir gegenüber gebracht wird. Da gibt's halt nichts Besseres, meiner Meinung nach, ja. Also einfach auch zu sehen, wie andere Menschen dann erfolgreich werden durch deine Tipps und irgendwie oder mit durch deine Tipps und deren Drive, ist halt einfach toll zu sehen, finde ich, wenn du dann halt wirklich so eine Karriere mit formen kannst und irgendwie in den Köpfen der Leute bleibst, Impact hinterlassen hast. Das ist schon echt was, wo ich sagen muss, dafür ist der Job halt echt toll.
Und ich glaube, bei mir ist es echt nochmal so was Persönliches. Damals bei Meltwater, als ich so lange unerfolgreich war, da gab es dann auch irgendwann mal einen neuen Director, der bei uns reingekommen ist und der sich mir meiner angenommen hat und gesagt hat, hey, ja, ich merke, das läuft gerade nicht. Wenn ich mir deine Calls anhöre, weiß ich auch, warum. Du machst es nicht gut, aber ich glaube an dich. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass du hier bist und ich glaube, dass du das schaffst. Und er war für mich auch so der Mahan Shahi an der Stelle. Wirklich, ich referiere dich so oft oder reference dich so oft. Und irgendwie für mich war das so, in dem Moment, in dem ich gedacht habe, es wird nichts und es klappt nicht, jemanden zu haben, der an mich glaubt und der sich die Zeit nimmt, mich zu unterstützen und dem ich irgendwie auch wahnsinnig viel von meinem Erfolg zu verdanken habe. Weil wenn ich damals dann rausgegangen wäre an dem Punkt, dann wäre ich heute nicht, wo ich bin. Und wenn ich so Momente habe, wo ich das Gefühl habe, dass ich nur ansatzweise so jemand für jemand anders sein kann, das gibt mir so viel zurück. Ich kann Mahan wahrscheinlich nichts zurückgeben, aber ich kann quasi meinem Team oder anderen Reps irgendwie die Hand halten und Unterstützung liefern und sie enablen, dass sie ihren Weg gehen. Und wenn man dann irgendwie so einen kleinen Beitrag zu einer Erfolgsjourney von jemandem leisten kann, ich finde, das ist genau dieses Rewarding-Gefühl, was ich vorhin meinte, was mir total viel gibt.
Ja, ich finde auch sehr spannender Punkt, weil wir haben jetzt vorhin ja schon über Communities gesprochen, aber so das Thema Mentoring ist eigentlich ja auch nochmal gerade in dem Bereich, also wenn ich vielleicht noch gar nicht Manager bin, sondern mal angenommen, ich bin jetzt ein SDA und möchte gerne irgendwann mal Manager werden, bringt mir auch nicht wirklich viel, wenn ich mich mit anderen SDAs austausche. Das heißt also, sich wirklich jemanden zu suchen, wo ich sage, der inspiriert mich oder sie inspiriert mich, ich möchte gerne von dieser Person lernen und die einfach anzusprechen und sagen, hast du Lust, mein Mentor zu sein oder können wir uns alle 4 Wochen mal zum Lunch treffen und einfach ein paar Sachen besprechen. Ich glaube, das ist halt echt was ganz, ganz viele Leute unterschätzen oder wenig machen. Und wo ich auch nie auf die Idee gekommen wäre, früher das zu machen, weil man sich wahrscheinlich einfach auch nicht traut dann zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, viele sind ähnlich wie du, Dina, dass sie einfach sagen, mir ging es damals ähnlich und ich möchte was zurückgeben und die wären super, also eigentlich offen dafür, auch so eine Mentorrolle einzunehmen, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Einfach weil sie es für sich selbst, sage ich mal, fühlen und sagen, ich möchte das eigentlich gern tun. Also deswegen da der Tipp an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht mal gern nochmal eine Managerrolle einnehmen wollen irgendwann, sucht euch einen Mentor.
Die meisten von uns Managern, die erfolgreich sind, haben wahrscheinlich selbst mal einen Mentor gehabt und jemanden, der sich deiner angenommen hat. Und ich glaube, das ist dann genau dieser Auslöser, wo man sagt, hey, mega gern. Mir hat mal auch jemand geholfen. Jetzt bin ich gerne in der Position, dir zu helfen.
Absolut. Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei, Dina. Ging schon wieder ganz, ganz schnell rum. Ich habe trotzdem natürlich noch eine Frage an dich, wie an alle meine Gäste. Und zwar würde ich von dir gern heute auch nochmal wissen, was hat dich dann in deiner Karriere am meisten positiv beeinflusst? Das kann ein Buch sein, ein Framework, irgendein Hobby oder ähnliches, was du dir angeeignet hast, wo du sagst, das hat mir eigentlich sehr geholfen in der Karriere und das möchte ich gerne anderen auch nochmal mitgeben.
Ich glaube, das ist eine Sache, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben. Ich glaube, das Wichtigste oder das Einflussreichste ist, Fehler zuzugeben und Schwäche zuzugeben. Und an dem Punkt, wenn du wirklich merkst, du kriegst es nicht hin, nicht aufzugeben in der Sache, solange man irgendwie merkt, dass man das auch weiter durchziehen möchte, weil Management ist hart und Sales ist ultra hart und es wird immer auf und abs geben. Also ich glaube, sich Zeit zu lassen und nicht zu schnell aufzugeben, ist wichtig. Aber für mich war der wirklich der größte Gamechanger, als ich einfach mal angefangen habe, über meine Herausforderungen und Shortcomings und Challenges und Probleme zu reden und mir Hilfe dafür einzuholen. Also sich helfen zu lassen, obwohl man in eine Rolle kommt, vor allem als First-Time-Manager, wo man denkt, jetzt bin ich die Person, die anderen hilft, sich in der Zeit kontinuierlich selbst helfen zu lassen, sowohl von oben als auch von unten und von deinen Peers. Kannst von deinen Reps unglaublich viel lernen, weil die sind dein Spiegelbild am Ende des Tages, die spiegeln dir wieder, wie du deine Rolle als Manager nach unten machst. Und ich glaube, das war für mich der größte Game-Changer so in meiner Karriere.
Ja, stark. Ich glaube, was ich ganz gerne auch noch zum Ende hin mitgeben möchte, ist vor allen Dingen der Tipp, lasst euch Zeit. Ich glaube, das war so eine meiner Learnings. Man möchte natürlich am liebsten morgen schon die erste Beförderung bekommen und möchte gerne sehr schnell Karriere machen, gerade als junger Vertriebler, Vertrieblerin, oft Leute, die sehr ambitioniert sind und dann enttäuscht sind, wenn es nicht nach den ersten 6 Monaten die erste Beförderung gibt. Und ich glaube, das ist so, wenn ich zurückblicke, jetzt auch über 10 Jahre Vertrieb, eigentlich so, also wozu, ja? Also ich meine, ich frage mich oft so, man hat alle Zeit der Welt und warum muss es in den ersten 1-2 Jahren klappen? Weil am Ende hast du es vorhin schon gesagt, man wird es viel, 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 viel schwerer haben, wenn man einfach diese Erfahrung noch nicht sammeln konnte und ins kalte Wasser geschmissen wird und wird es dann vielleicht einfach auch überfordert. Ja, auf der anderen Seite, wenn man sich die Zeit genossen hat, hat man viele Sachen schon gesehen und dann bringt einer halt auch nicht mehr so schnell was aus der Ruhe. Das heißt also hier auch nochmal ein Tipp von meiner Seite, überstürzt es nicht.
Enjoy the present, meinte mal ein damaliger Chef von mir. Und ich habe den Satz, glaube ich, jahrelang nicht richtig verinnerlicht und verstanden. Aber ja, lass dich nicht nur durchs Ziel motivieren, sondern durch das, was du jetzt gerade machst. Ja. Genieß das und take your time.
Und zu guter Letzt noch ein kleiner Buchtipp. Und zwar möchte ich ganz gerne noch das Buch Making of a Manager empfehlen von Julie Su. Das wurde nämlich bei uns damals jedem Manager in die Hand gedrückt, der befördert worden ist, gesagt, das hast du jetzt erstmal zu lesen. Ganz starkes Buch, hat mir sehr gut gefallen, weil es wirklich sehr, sehr modern geschrieben ist und mir damals sehr viel geholfen hat. Also falls du gerade an dem Punkt bist oder bald Manager werden möchtest, schau dir das Buch auf jeden Fall mal an. Und damit danke ich dir, dass du heute zu Gast warst, Dina, und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Hoffe, wir sehen uns dann doch nochmal irgendwann jetzt hier in Berlin. Dann erstmal bis ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.